Heute eine absolute Besonderheit im VC-Lunch, und zwar spreche ich heute nicht nur mit einem Gast, sondern gleich mit zwei. Und zwar ist Jeremias Meyer und Julius Göllner im VC-Lunch zu Gast. Jeremias, Partner bei Session VC, und Julius Göllner, der Gründer von Artist und Angel Investor. Beide absolute Experten im B2B, SaaS und Sales-Feld, also super spannend. Und zwar, wir sprechen nämlich auch genau über diese Themen, also B2B, SaaS wird hier gründlich thematisiert. Wir sprechen über die aktuelle Situation auch im Hinblick auf KI. Wie wird KI das ganze Feld umwälzen und beeinflussen? Das Spannende hierbei ist, dass Jeremias so ein bisschen den Hauptteil leiten wird und zusammen mit Julius über diese Themen sprechen wird und ich mich mehr oder weniger da raushalte, mal eine Frage mit einwerfe, aber genau, ich glaube, das ist eine super Folge, um einen sehr guten Überblick zu bekommen über die aktuelle Situation im B2B-SaaS-Umfeld. Viel Spaß beim Zuhören. Lasst mich gerne wissen, wie ihr diese Panels findet. Ist das erste Mal. Hab durchaus vor, das auch in Zukunft nochmal zu machen. Also gebt mir da auch gerne Feedback. Ansonsten würde ich mich wie immer über eine Bewertung und einen Follow bei Apple Podcasts oder Spotify freuen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ja, servus Jeremias und Julius. Danke, dass ihr heute da seid.
Gerne.
Servus, hallo Domenico, gerne.
Ja, wie ihr hört, bin ich heute nicht alleine oder zu zweit im Podcast, sondern mit zwei weiteren Gästen. Freut mich sehr, wir probieren das Ganze mal aus, wie das funktioniert. Mit mir ist Jeremias Meyer und Julius Göllner. Und zwar wollen wir heute über B2B, SaaS und Sales sprechen, wo dann im Hauptteil Jeremias übernehmen wird. Aber ich fange hier einfach mal an, euch vorzustellen zuerst. Also Jeremias, du warst schon bei mir im Podcast sehr, sehr früh. Vielen Dank da nochmal für das Vertrauen. Aber möchtest du dich vielleicht nochmal vorstellen?
Ja, gerne. Also danke für die Einladung. Auch schön, dich, Julius, hier zu sehen, zu hören. Ich bin Jeremias, habe die letzten 15 Jahre Companies aufgebaut, komme so aus dem SaaS-Bereich, habe dann 2018 Bexio, das war so meine letzte Company, verkaufen dürfen. Bin dann raus und bin jetzt Partner bei Session VC, wir sind Frühphaseninvestor. Ja, und so auch Teamkollege von Domenico, der bei uns als Analyst arbeitet. Ich schaue mir vor allem Cases im B2B SaaS an, Early Stage, machen Pre-Seed und Seed Investments hier aus der Schweiz und investieren so im ganzen Dachraum. Sehr hands-on Approach, bin da eher vom Mindset her Entrepreneur als Investor und haben riesen Spaß dann mit guten Teams, geile Companies zu bauen.
Sehr cool, Julius, du kannst gerne weitermachen.
Also ich würde es eigentlich eins zu eins unterschreiben, was Jerry gesagt hat. ich bin Julius, ich bin hier based in Berlin, habe eigentlich auch so zwei Herzen in meiner Brust schlagen, habe die letzten 8 Jahre selber Companies gebaut, alle B2B, alle bootstrapped. Davor war ich im Top-Management bei Zalando, habe bis zum Börsengang Zalando mit aufgebaut, also hatte eher E-Commerce-Background und bin mein zweites Herz schlägt sozusagen als Early-Stage-Investor, bin Angel-Investor mit Fokus auf B2B-SaaS-Companies, habe ein Portfolio von knapp 30 Firmen, hauptsächlich im deutschsprachigen Raum, ein paar auch außerhalb, und beschäftige mich da hauptsächlich mit Go-to-Market und Aufbau der Sales Engine, versuche den Teams sozusagen Early Stage zu helfen bei den Themen. Und vielleicht noch als letzten Punkt, viele der Themen, die da so aufkommen, sind sehr wiederkehrend und repetitiv, und das war so ein bisschen die Idee, Artist ins Leben zu rufen letztes Jahr. Was Artist? Artist ist so ein bisschen das Ökosystem für B2B-SaaS-Companies im deutschsprachigen Raum. Besteht aus einer Podcast, aus einer großen Konferenz, die wieder im Oktober stattfindet, und einer Community in Slack mit dem Ziel, dass sich einfach Gründer und Teams mehr austauschen und das viele gute Wissen, was wir haben, ein bisschen besser von A nach B fließt und vielleicht dadurch ein paar Fehler vermieden werden.
Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Julius, du hast das Wort Bootstrapped erwähnt. Das ist natürlich spannend zu hören hier. Hatte das einen genaueren Hintergrund? Hast du dir da, oder war das eher Zufall?
Also das war wirklich eher Zufall. Ich habe ja davor bei Zalando quasi 3,5 Jahre wirklich alle Phasen des Unternehmertums mitmachen dürfen, von super Early Stage Speedboat bis hin zu einer großen Organisation. Also in meiner Pyramide, glaube ich, zum Börsengang, wo ich gegangen bin, hatte ich alleine 450 Mitarbeiter. Das war dann wirklich Corporate Management. Und da war mir klar, was mich begeistert, was mir Spaß macht, nämlich bauen, ja, und nicht managen. Und dann hatten wir sozusagen eine Opportunität gesehen, ein Businessmodell, was total nahe an Zalando war, nämlich die Verwertung von Retouren und Restbeständen. Und dafür brauchte man ehrlich gesagt gar kein Risikokapital, weil das war ein Handelsmodell, A, einkaufen, B, verkaufen. Wenn man da noch gute Payment Terms hatte, hatte man nahezu gar keinen Working Capital Need. Und so bin ich ins Bootstrap reingekommen. Ich glaube, ich bin noch nicht der Beste, so mit Autoritäten umzugehen. Das war auch noch ein weiterer Punkt, keine Investoren da drin zu haben. So bin ich da eigentlich gelandet. Das Modell hat es einfach nicht notwendig gemacht.
Wie bist du bei Zalando gelandet?
Ich war vorher bei McKinsey, hab da Banken und Versicherungen beraten und hatte zu dem Zeitpunkt einen Mitbewohner, der vorher bei McKinsey mit mir war und ganz, ganz zeitig, also noch vor mir zu Zalando gegangen ist. Und so hatte ich am Wochenende sozusagen immer ein bisschen Einblicke in diese E-Commerce-Schuhwelt, ja, kam von den großen Versicherungsunternehmen vom Projekt und hatte dann am Wochenende immer die Stories aus Super-Startup E-Commerce-Fashion in Berlin. Und die zwei Gründer sind dadurch, die haben halt Leute gesucht noch fürs Top-Management da und sind dadurch auf mich zugekommen. Da war ich 6 Monate bei McKinsey. Erster Job, weil natürlich irgendwie gesagt, das kann ich machen, kann ich ja 6 Monaten jetzt hier rausgehen, wie sieht das aus? Und die sind dann aber sehr, sehr lange einfach hartnäckig dran geblieben, sodass ich dann nach einem knappen Jahr bei McKinsey gesagt habe, ich wechsle von Versicherungskonzern zu Startup.
Ja, dann hast du gesagt, dass du die Seite des Bauens immer sehr spannend fandest. Wenn man jetzt auf deine akademische Laufbahn zurückblickt, sieht man aber, dass du selbst VWLer bist, oder hast du dir dann, also was meinst du dann konkret mit bauen? Ist das dann wirklich in den Code reintauchen oder eher dann doch oberflächlicher?
Nee, also mit bauen meine ich eher Unternehmen bauen, wie Jerry das von auch angedeutet hat. Ja, also ich bin überhaupt gar kein Coder. Da bin ich, glaube ich, the worst on the planet, aber mit bauen meine ich, mir macht es wirklich Spaß, von der Idee zu einem Unternehmen zu kommen und wahrscheinlich so bis 100 Mitarbeiter und danach so in der nächsten Growth-Phase, wenn es klar ist, wie ist Message-Market-Fit, wie sieht das Produkt aus, was sind die ICPs, in denen eher um sozusagen eine Skalierung geht. Ich glaube, dann gibt es einfach auch Leute, die dann für die nächste Phase besser geeignet sind als ich, weil es dann repetitiver wird, mehr Management, mehr Budgetierung, Planung, Feedback-Loops. Und ich glaube, ich habe für mich so ausgemacht, so gerade diese super early stage ist eigentlich das, was mir einfach viel Freude bringt, insbesondere wenn man mit guten Teams arbeitet.
Alles klar, sehr, sehr spannend. Jeremias, du warst ja auch Bootstrapped unterwegs in deinem ersten Business, oder?
Genau, ich habe einmal Bootstrapped, einmal VC Case gemacht, kenne daher beide Seiten. Das erste Business war wirklich einfach auch sehr schnell profitabel, deshalb konnten wir uns das leisten. Aber als wir dann mit Bexo gestartet sind, als ein klassisches SaaS-Modell, wussten wir, das wird richtig teuer, um das groß zu machen, und sind dann den VC-Weg gegangen. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, was ich lieber mochte. Natürlich so die Intensität ist im VC-Case viel, viel höher. Also du weißt einfach, dass du rennst los und da wird dann keine Pause gemacht. Bootstrapping, da gab es schon mal auch ein Jahr, wo wir gesagt haben, hey, jetzt müssen wir ein bisschen so die Organisation konsolidieren und uns ein bisschen intern organisieren. Das gab es halt, das gibt es im VC-Case nicht. Oder da springst du von der Klippe und baust den Fallschirm auf dem Weg nach unten zusammen.
Ja, bei B2B, SaaS-Modellen vor allen Dingen, ist VC dann doch sehr, sehr gewöhnlich. Darüber wollen wir jetzt auch sprechen. Wir haben ja, also ich glaube, man hat in der Vorstellung gesehen, dass wir hier zwei Experten am Start haben, was B2B SaaS angeht. Jeremias, übernimm du gerne.
ja, gerne. Ja, ich meine, so erstes Thema für dich, Julius. So, du bist ja auch in zahlreichen Early-Stage B2B SaaS-Companies investierst. Wie siehst du aktuell so das Ökosystem, speziell in Bezug auf Europa oder DACH?
Ja, das ist also eine sehr spannende Frage und natürlich eine sehr weitreichende, Jerry. Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Ansatzpunkte, wie man da reingehen kann. Also ich glaube, das Erste, was man sich immer angucken muss, ist, wie hoch ist überhaupt so Cloud- und SaaS-Penetration. Ja? Also, und da würde ich erstmal sagen, sind wir über die letzten Jahre zu einem schon sehr hohen Stand gekommen. Ne? Es gibt jetzt sozusagen immer noch mehr Spezialisierungen in so vertikalen Modellen, dass man für noch eine kleinere Nische versucht, das Vertical OS zu bauen. Aber so horizontal gibt es eigentlich schon sehr, 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 sehr viel Coverage. Was das jetzt natürlich sozusagen ein bisschen disrupted aus meiner Sicht ist, sozusagen einfach ein neuer technologischer Layer, der gerade über KI kommt. Das heißt, ich glaube, es werden auch komplett neue Modelle dadurch entstehen, aber ich glaube, in einem ersten zeitnahen Schritt wird sozusagen dieser technologische Sprung dazu führen, dass in den bestehenden Systemen, in den vertikalen und horizontalen Modellen durch den KI-Layer neue Möglichkeiten geschaffen werden. Und da sich sozusagen auch die Wettbewerbsdynamik nochmal verändern wird und da spannende Sachen passieren. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen, wie ich auf KI-Seite gucke. Dann gibt es natürlich ein Finanzierungsthema. Vielleicht können wir auch das parken und erst über das Erste weitersprechen. Jerry, würde mich natürlich auch mal deine mal interessieren. Aber auf Finanzierungsseite ist natürlich gerade auch extrem, extrem viel Turbulenz und Veränderung und Dynamik einfach im Markt.
Ja, ja, sehe ich auch. Und zu einem ersten Punkt total. Also ich glaube auch die Vertikalisierung, das ist so jetzt der nächste Schritt. Ich habe mit Bexel so den horizontalen Layer miterlebt. Und da sehe ich jetzt auch, wie da jetzt ganz viele Vertical Nischen ausgerollt werden. Für mich stellt sich dann immer die Frage, okay, wie groß sind die entsprechenden Märkte? Also du kannst in meinen Augen dann nicht in jeder Nische ein wirklich riesen Business bauen. Gibt es auch Nischen, wo halt einfach auch die Adoption von Lösungen nach wie vor sehr, sehr zögerlich ist. Aber ich bin da ganz bei dir. Also sieht man ganz spannende Themen so im Health-Tech-Bereich, in der Gastronomie oder auch so halt so in den eher schwierigeren, also nicht bei den IT-Consultants und so Marketing-Agencies, waren so unsere ersten Kunden. Die haben das alles aufgesogen. Und jetzt sieht man schon auch, dass so eher, ich sag so, traditionelle Verticals mit Tailored-Lösungen versorgt werden. Ich sehe da wirklich spannende Opportunities. Dann natürlich KI oder AI, ich meine, dass das wirklich nochmals das Spiel verändern wird, bin ich auch überzeugt. Bin da noch nicht ganz so am Ende meiner Gedanken, was meine Hypothese angeht, welchen Impact. Ich meine, das geht jetzt gerade so super schnell, was wir da sehen. Also das überrollt mich auch. Und da fehlt mir so noch die abschließende Hypothese, was das mit dem SaaS-Ecosystem hier in Europa anstellen wird. Aber auch wieder mega viel spannende Opportunities. Und was ich auch sehe, ist so wie noch so ein Trend, es gibt ja gleichzeitig auch ganz viel Legacy-Lösungen, die da rumschwirren und die zum Teil noch on-premise sind, die du aber nicht rauskriegst. Oder? Und so, ja. Dass wie halt on top von diesen Lösungen halt eine sehr UX-driven, eine sehr, sehr so people-centric Software gebaut wird. Da sehe ich auch spannende Opportunities im Moment.
Finde ich auch, gerade im Procurement ist das so ein bisschen auffällig, wo du so die ganzen alten ERP-Order-Systeme hast, aber da jetzt so, wie du sagst, UX-Layer draufgesetzt werden, die gute Konnektivitäten haben, und die Schnittstellen sind natürlich nicht so leicht zu bauen mit diesen alten Monolithen, aber wenn sie einmal da sind, dass man einfach für bestimmte kleinere Problemstellungen deutlich bessere Lösungen schafft, als es zum Beispiel in diesen großen ERP-Operating-Systemen das möglich ist. Vielleicht ein Punkt noch, den ich spannend finde, oder zu deiner Fragestellung, wo geht KI hin? Ich glaube, also ich hatte mit dem Andreas Göldi von B2V jetzt mal gesprochen und der hatte so eine ganz spannende Logik, fand ich, dass er meinte, okay, es gibt also drei Segmente, die passieren, oder drei Möglichkeiten, wie neue Businessmodelle entstehen können. Das erste ist eigentlich wirklich Grundlagenforschung, also super Deep Tech, wirklich die Modelle an sich. Das zweite ist eigentlich, du kombinierst bestehende fertige Modelle in einer Art und Weise und baust einen Steuerungslayer auf die, was sozusagen wirklich zu neuen Businesses führen kann. Und die dritte ist eher, du bringst einzelne Komponenten in bestehende SaaS-Modelle rein. Und ich glaube, gerade in der dritten, wenn wir uns Sales Tech angucken, sieht man das aktuell schon überall. Ja? Ein HubSpot und ein Salesforce haben jetzt irgendwie verkündet, dass sie ChatGPT integrieren. Irgendwie nahezu jedes Sales Tech Tool gerade macht irgendwas mit individualisierter E-Mail-Generation über. Also da sind wir, glaube ich, schon mittendrin, dass dieser KI-Layer in die existierenden Software-Modelle eingeführt wird.
Absolut, absolut. Ich glaube, es ist so einfach jetzt Lösungen aufzubauen, die einfach so ganze Prozessschritte rausnehmen. Und ich meine, da ist Sales, wo halt typischerweise der Anteil an repetitiven Aufgaben an der und gleichzeitig auch um zu skalieren, halt einfach an Standardisierung sehr hoch ist, sehe ich Riesenpotenzial mit AI. Halt auf der einen Seite die Prozesse radikal zu automatisieren und auf der anderen Seite dann aber auch so wirklich hyper-personalized at scale dann
Ja.
Content zu liefern. Ich glaube, das ist im Sales sicher so der Trend, den ich am nächsten beobachte. Ja.
Absolut. Ja, absolut. Und ich glaube, es ist auch der notwendig wird, weil vielleicht können wir dann jetzt den Loop schlagen zu der Finanzierungssituation. Ja, also ich glaube, Kapitaleffizienz ist ein Thema, was irgendwie aktuell in aller Munde ist und natürlich auch von Investorenseite gefordert, aber auch auf Gründerseite, glaube ich, klar. Und wenn wir über Kapitaleffizienz reden und jetzt mal Overhead rausnehmen, dann ist natürlich CAC to LTV in SaaS immer was sehr relevant ist. Und die LTVs normalerweise, die variieren jetzt nicht so verrückt auf den Kunden, aber wo man natürlich extrem Einfluss hat, sind die Customer Acquisition Costs, ne? Und da ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich 1000 E-Mails rausschicke und dann 10 Meetings buche, die aber qualitativ auch nicht gut sind, oder über einen hyperpersonalisierten Approach vielleicht eher von den 1000 20 Meetings schaffe, aber die 20 auch qualitativ besser sind, was zu niedrigeren CACs führt. Also ich glaube, da ist gerade eine super Konnektivität zwischen, wie kann KI sozusagen Effizienzen in den Businessmodellen steigern und dann dazu auch führen, dass die kapitaleffizienter arbeiten. Aber da bist du wahrscheinlich mit Session, hast da wahrscheinlich noch einen besseren Blick als ich als Angel. Vielleicht würde mich mal freuen, deine Meinung dazu zu hören. Wie guckst du auf die Kapitalseite aktuell, Jerry?
Ganz bei dir. Also ich meine, Kapitaleffizienz ist das neue Modewort. Es geht nicht mehr nur darum, so schnell wie nur möglich at any cost zu wachsen. Ich glaube, das ist auch ganz vernünftig. Also ich sehe das wirklich so, sich da auch so ein bisschen gerade die Spreu vom Weizen trennt, oder du halt wirklich Companies siehst, die halt in der Execution wirklich gut sind und das dann auch auf Zahlenbasis belegen können. Ich meine, was man natürlich auch sonst sieht im Funding Markt, Valuations massiv runtergekommen. Es wird auch generell weniger investiert. Ich meine, du sitzt in Berlin, dem Hotspot. Ich weiß nicht, wie läuft es bei euch? Also hier in der Schweiz ist so gefühlt die Anzahl Runden massiv runtergegangen. Investoren schauen sich die Dinge viel länger an, sind zögerlicher. Also es werden nicht mehr, irgendwie so gefühlt auch weniger so FOMO-Deals auf dem Tisch. Also wie siehst du das? Wie ist das in Berlin?
Ich würde sagen, ähnlich, Jerry. Ich glaube, man muss es ein bisschen segmentieren. Also, ich glaube, ganz Early Stage ist es noch am wenigsten reduziert, ja, weil sozusagen gerade da Angels und auch Early Stage VCs mit irgendwie einem zeitlichen Horizont von 6 bis 8 Jahren zum Liquidationsevent sagen: Hey, in 8 Jahren sind wir schon wieder in einem anderen Zyklus und die Valuations gehen vielleicht ein bisschen runter, aber wir investieren trotzdem weiter in starke Teams. Aber auch reduziert. Ich glaube, je mehr du nach oben gehst, Series A und später, wird's richtig hart. Ja, also ich glaube, gerade so im Growth-Bereich sind wir halt gerade so ein bisschen stuck in the middle. Ja, viele der Series A-Companies, die noch zu Hochzeiten geraced haben, müssen halt jetzt irgendwie die Bewertung des Multiples haben sich halbiert. Das heißt, selbst bei Verdopplung des Umsatzes bist du immer noch bei keinem Valuation Add. Das heißt, da geht einfach jetzt gerade keiner raus für eine Series B oder Series C, weil die alle wissen, it's impossible. Das heißt, da gibt es, glaube ich, so Henne-Ei-Problem. Die Growth-Investoren sitzen auf dem Geld, aber es kommt niemand an. Ja, ich hatte ein paar Gespräche, die sagen einfach, es klopft keiner an, ja. Also es kommt keiner oder nahezu keiner, ja. Also, nicht schwarz-weiß. Ja, und dann, wenn man noch weiter hochgeht und dann sozusagen das Liquiditätsevent an den Kapitalmärkten noch näher dran ist, solange die auf dem aktuellen Niveau noch verkehren, glaube ich, ist auch schwierig, ja. Also da wirklich viel massives Kapital zu bekommen, wenn man weiß, okay, IPO ist aktuell einfach super schwierig. Deswegen würde ich unterschreiben, ist hier, glaube ich, ähnlich wie bei euch,
Ja,
Jerry. Also,
ja, ja,
ja.
ja. Ja, und ich meine gleichzeitig, wie du sagst, wirklich im Pre-Seed- und Seed-Bereich mega viel Opportunities auch. Also ich meine, da sehen wir sehr viele spannenden Cases. Und eben, es ist irgendwie, die Investoren, die schauen sich das an, es wird immer noch investiert. Nicht mehr so crazy, wie jetzt das noch vor 18 Monaten der Fall war. Aber es ist nicht so, dass das irgendwie jetzt komplett zum Stillstand kam. Einen wichtigen Punkt, den du angesprochen hast, dem so in die Bewertung reinwachsen, vor allem halt so jetzt für die, die da auf dem Peak Series A und so geraced haben, weil die brauchen jetzt einfach mehr Zeit, um da
Genau.
reinzukommen, wollen eine Downround um jeden Fall vermeiden. Ich glaube, sicher der Treiber auch all der Layoffs, um die halt um die Runway möglichst nach hinten zu verlängern, um da überhaupt die Chance zu haben, in die Bewertung reinzuwachsen. Und ich meine, da können wir gleich mal die Brücke schlagen zum Sales, weil reinwachsen, das läuft nur über Sales. Wie siehst du das? Also ich sehe jetzt auf einer Seite schon Sales Cycles, die helfen gerade nicht, möglichst schnell in die nächste Valuation-Stufe reinzuwachsen. Was siehst du da?
Ja, also ich würde jetzt mal noch nicht die statistische Evidenz für mich beanspruchen, aber eher qualitative Datenpunkte. Ich glaube schon, dass sozusagen aufgrund der einfach hohen Unsicherheit im Markt, wie geht es denn überhaupt weiter, Entscheidungen deutlich vorsichtiger getroffen werden. Also ich glaube, was wir sehen, ist deutlich höheres CFO und Budget-Involvement in Kaufentscheidungsprozessen, ja, was per se erstmal die Prozesse verlängert, ja, weil du hast einen Stakeholder mehr. Ich glaube auch ein deutlich dadurch auch deutlich höheres Hinterfragen der Sinnhaftigkeit der Ausgabe und des wirklichen ROIs, ja, was dazu führt, dass per se auch weniger Kaufentscheidungen getroffen werden. Ja, und was wir auch sehen, ist, glaube ich, dadurch, dass sozusagen so Outbound Engines, wo du halt One Touch versuchst, irgendwie eine Lösung zu präsentieren, auch deutlich schwieriger konvertieren, einfach weil die Leute eine höhere Unsicherheit haben, sich mehr mit Effizienz und Kapital, also mit mehr Druck auch einfach psychologisch aktuell in der eigenen Organisation haben. Das heißt, sie sind auch gar nicht so frei, sich opportunistisch irgendwelche neuen Vorschläge per Outbound anzugucken. Das heißt, was ich vermute, ist, dass so das Thema Demand Generation und Education deutlich wichtiger wird, also deutlich mehrere edukative Touchpoints, bevor man mit den Leuten wirklich über Outbound in Kontakt kommt. Und innerhalb dieser ganzen Systematik, glaube ich, wird das Thema sozusagen Effizienz im Messaging, also im Message mal, eine viel größere Rolle spielen. Also wie können SaaS-Lösungen dir helfen, effizienter zu arbeiten und nicht einfach mehr zu wachsen? Ja? Also ich glaube, das ist jetzt so meine total Top-Down-Aggregated-Sicht. Da kann man, glaube ich, in jedes einzelne Thema jetzt noch zwei, drei Detailebenen einfach reingehen.
Ja. Ja, ich sehe es ganz ähnlich. Ich habe auch, Anfangsmonat hat Vendor-Daten veröffentlicht zu Sales Cycles, wo sie sagen, wo Sales Cycles so 3 bis 6 Monate lang waren im Schnitt. Vendor ist eine SaaS-Buying-Plattform, mit vielen Daten und sind jetzt die Sales Cycles 6 bis 9 Monate lang. Und ich meine, das ist schon erheblich, weil ich meine, vor allem wenn du halt Geld burnst jeden Monat, machst es nicht einfacher. Du hast vorhin angesprochen, eben so die ganze Education, die Kunden mehr halt so in der Discovery-Phase Zeit verbringen und du nicht einfach gleich ein Meeting kriegst und dann direkt in den Prozess einsteigst. Was siehst du da für Best Practices? Hast du da Beispiele konkret oder wie kann man das richtig gut machen? Wie kommt man eben zu diesem perfekten Messaging, wie engaged man die Customers oder die Prospects top of the funnel? Was siehst du da?
Also super spannendes und auch total umfangreiches Thema. Also ich glaube, es gibt mehrere Schritte. Erste Schritt ist ICP verstehen und adaptieren. Ja, das können wir gleich mal reingehen. Das zweite ist sozusagen dann auf Basis dieses Verständnis Messaging bauen und dieses Messaging dann über die Kanäle ausspielen, wo auch die ICPs zu finden sind. Das klingt immer so total trivial, ICP verstehen. Ist es aber aus meiner Sicht überhaupt nicht. Und insbesondere, wenn du deine ICPs vor 2, 3, 4 Jahren mal definiert hast, sollte man schleunigst darüber nachdenken, sozusagen jetzt mal mit denen ins Gespräch zu gehen. Weil natürlich deren Pain Points und deren Motive sich total radikal aufgrund der Situation verändert haben. ICP verstehen, wie würde ich das machen? Wirklich ans Telefon Interviews mit den Personas führen und verstehen, wie hat sich der Prozess verändert? Ist eine neue Persona in den Buying-Prozess mit hinzugekommen bei meinen Kunden? Ja? Welche Pain Points, welche Themen sind bei denen oben auf der Agenda aktuell? Wie sieht bei denen aktuell eine Journey aus für den Kauf von Software aktuell? Hat die sich in irgendeiner Art und Weise verändert? Ja? Also wie kaufen die jetzt Software versus vielleicht noch vor 2 Jahren? Ne? Wo informieren die sich über aktuelle Themen, wenn die sich mit Effizienz beschäftigen müssen? Über welche Kanäle informieren sie sich? Und ich glaube, das muss man erstmal richtig hinbekommen und verstehen. Das ist aufwendig, ist auch painful als Gründerteam oder im Sales, weil das ist halt nitty-gritty, wieder repetitive Arbeit. Aber es ist ungemein wichtig, glaube ich. Und dann, aus meiner Sicht, wenn man das verstanden hat, ist der zweite Schritt, okay, Content oder Messaging bauen auf diese neuen Pains. Und da ist es, glaube ich, wirklich so, dass man im ersten Schritt einfach Problem-Awareness schafft. Ja? Also, okay, wenn eure Problemeffizienzsteigerung ist, dann würde ich gar nicht in der ersten Schritt sozusagen Content-Pieces bauen, die meine Lösung verkaufen, sondern die erstmal sozusagen generalistisch das Problem adressieren und was man machen kann. Ja? Also sozusagen top of the funnel wirklich Informationen zu den Lösungen schaffen. In der zweiten Instanz wirklich Value, ungated Value shiften, ja, also die Zeiten von White Paper, bitte hinterlass deine E-Mail, die sind, glaube ich, vorbei, ja, da hat keiner Bock drauf, das liest kein Mensch durch und das ist einfach Schrott, sondern wirklich ungated Content und am besten Fall auf den Plattformen, wo der User unterwegs ist, also auf LinkedIn den Content zur Verfügung stellen, ja, und natürlich geht dann schon so eine Assoziationslogik mit dir als Lösung einher, ja, dann sind wir schon so ein bisschen Middle of the Funnel, der wird über das Problem aufgeschlaut, der wird über potenzielle Lösungsmöglichkeiten aufgeschlaut und kommt dann sozusagen Bottom of the Funnel in den Entscheidungsprozess und natürlich im besten Fall ist man dann schon so ein bisschen Top of Mind und wenn dann entweder eine Outbound-Message kommt oder man ist auf einer Vergleichsplattform, OMA Reviews, G2, ich habe es ja auch noch irgendwie vorne vertreten, dann wird natürlich sozusagen die Gespräche, die dann dort losgehen wirklich mit von einem Sales Lead, die sind natürlich qualitativ viel hochwertiger. Ja, also der Buying Cycle ist dann deutlich kürzer, die CACs sind deutlich geringer. So, und ich glaube, so muss man ein bisschen holistischer drüber nachdenken als Cold Email mit, hey, das ist dein Problem, wir haben eine Lösung, das wird nicht mehr funktionieren, glaube ich.
Bin ich bei dir? Ich sehe aber einen großen Challenge auf der Zeitachse. Oder? Du bist ein Early-Stage-Startup. Du weißt, du musst in 9 Monaten musst du wieder Geld raisen. Ja. Du baust Produkt, du schraubst am Messaging. Da sehe ich oft, das ist halt dann wirklich ein Challenge, dass so, wie du sagst, das ist Best Practice, das aber so strukturiert aufzubauen und so eigentlich die ganze Journey perfekt zu gestalten, währenddem du noch dein perfektes Messaging suchst, währenddem du noch Produkt baust, hast du da so Hacks oder Abkürzungen im Kopf für jetzt ein Pre-Seed-Startup, das was gebaut hat, das dann eben zur nächsten Runde gar nicht die Zeit hat, um so diese sophistizierte Lösung zu bauen?
Also genau, ich glaube, das, was ich gerade so als Best Practice erklärt, da gehe ich dir völlig recht, das ist so ein bisschen Seed Upwards, ja, also man hat schon Verständnis für, wenn wir jetzt auf ganz Early Stage gucken, da würde ich weiterhin einfach sagen, höchst individualisierter Outreach ist das, was sozusagen dir was bringt und das ist ja auf der Scale N gleich 10, N gleich 20, also auch wenn sozusagen der Markt schwieriger wird, kannst du einfach aufgrund von der Masse und der Anzahl von potenziellen Prospects, die du hast, da trotzdem Gespräche generieren. Höchst individualisiert heißt eben nicht, dass ich über Ample Markets oder eine andere Automatisierung da jeden Tag 200 E-Mails rausschieße, sondern dass ich mir zu jeder E-Mail, die ich schreibe oder zu jedem Outreach über LinkedIn wirklich extrem Gedanken mache, wie komme ich mit meinem potenziellen Prospect ins Gespräch. Warum ist es wichtig? Du willst eigentlich erstmal sozusagen qualitativ und super schnell Feedback bekommen, ob das Messaging, was du machst, was du raushaust, auch wirklich sozusagen interferiert mit dem Kunden. Und das wird natürlich, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass er sich das überhaupt anguckt, wenn du höchst personalisierst. Das ist aufwendig, weil du musst recherchieren, du musst Intent finden, du musst zur Persona was rausbekommen, aber lieber irgendwie 30 Minuten pro Message in der Phase nehmen, weil die Wahrscheinlichkeit für Feedback extrem steigen wird. Und dann kann man, glaube ich, auf Basis des Feedbacks relativ schnell lernen, iterieren, bis man zu einem Punkt kommt, wo man zumindest ein gutes Gefühl hat, okay, wir haben jetzt ein Messaging, was funktionieren mit einer höher, deutlich höheren Wahrscheinlichkeit funktionieren kann. Und dann kann man sich darüber nachdenken, okay, wie können wir das jetzt packen in Best Practice skalierbares Playbook, aber für vorher Höchstpersonalisierung. Natürlich kann man über Netzwerk gehen, kann man Gespräche suchen, über Freunde und Bekannte. Also ich glaube, das ist allem klar. Aber wenn ich das alles schon abgegrast habe, dann höchstpersonalisiert.
Ja, genau. Und kein Vertriebler für das einstellen, das macht...
Kein Vertriebler.
Das müssen die Founder selbst machen. Es hat wirklich absolut. So diese Mix aus Discovery, Sales und Product Management eigentlich, oder die du in einem vereinen musst. Ganz wichtige und kritische Phase. Ja. Und jetzt umso wichtiger, oder? Ja, ich meine, jetzt umso wichtiger. Du hast weniger Ressourcen, du hast gleichzeitig bei deinen Kunden, hast du es viel härter. Also das heißt, umso wichtiger, da wirklich die Hausaufgaben zu machen. Super spannend. Jetzt haben wir kurz so ein bisschen über SaaS, Early Stage Sales und so gesprochen. Aber lass uns mal noch ein bisschen rauszoomen und generell so über B2B-Sales in Europa sprechen. Also wie schaust du generell über, also wie vergleichst du jetzt auch auf globalem Scale, wie gut machen wir hier in Europa B2B-Software-Sales?
Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube, da muss man es auch so ein bisschen abschichten oder versuchen abzuschichten. Ne? Also ich glaube, generell sind wir von der Evolution des Ökosystems in Europa natürlich immer noch ein paar Jahre hinter den USA. Ich glaube, wir sind, was so die Methodologien anbelangt, raus aus Phase 1, wo wir sozusagen das, was in den USA passiert, hier versuchen, 1:1 zu kopieren, sondern wir haben in den letzten 15 Jahren hier schon sehr starke Companies aufgebaut, haben das, glaube ich, als Input genommen, aber haben hier eigene Methodologien entwickelt, eigene Konzepte, die funktionieren auch auf einem völlig anderen Markt. Ja? Also deutscher Mittelstand, das findet man in den USA halt nicht als on scale als Gruppe. Ne? Also ich glaube, das haben wir schon gut bekommen. Wenn wir uns angucken, was die Talent-Base angeht in den USA, also das zweite Layer, vielleicht sozusagen Talent, ich glaube, da sind wir immer noch sehr am Anfang. Wir haben bei Leadership sozusagen deutlich weniger Leute, die schon mal erfolgreich mehrere Companies oder in einer Head-Position, VP-Position gebaut haben. Und die Nachfrage nach denen ist aber deutlich höher. Ja? Also das heißt, wenn wir über Leadership-Positionen, gibt es deutlich weniger gute Leute, als wir eigentlich bräuchten. Ja, das ist ein Riesenproblem, glaube ich, die aus meiner Perspektive am schwersten zu besetzende Position oder eine der schwersten. Und wenn wir runtergehen auf SDRs und AEs, ich glaube, da haben wir immer noch so ein bisschen das Problem, dass Vertrieb in Europa, und ich kann jetzt vielleicht hauptsächlich für Deutschland sprechen, so eine negative Konnotation hat, ja, was auch noch immer noch völlig anders ist als in den USA, wo das ein saucooler Job ist und die Leute eigentlich als deine Nachbarn stolz sind. Also Vertrieb ist hier immer noch assoziiert mit Vertrieb von der Haftpflichtversicherung im Strukturvertrieb über deine Freunde, der dir andrehen wollte mit 16, ob du nicht mal deine Auto-Kfz überprüfen lässt. Ja, also so kennt, glaube ich, jeder. Das ändert sich Gott sei Dank viel. Gibt es coole Initiativen, SDRs of Germany mit Matthias und der Dominik macht da viel und Leute von Salesforce auch, ja, also das ändert sich, aber das braucht natürlich Zeit. Also bis da sozusagen jemand an der Uni sagt, ich habe Bock auf Sales, Software-Sales, ich glaube, bis dahin haben wir noch ein weites Stück. Und ich glaube, den dritten Layer, den ich mal nehmen würde, ist so Tech and Operations, also so, wie stehen wir sozusagen im Tool-Stack und wie sind so die ganzen operationalen Themen? Da sind wir, glaube ich, auch noch ein paar Jahre hinterher. Also average Number of Tools, die ineinandergreifend gut funktionieren, ist in den USA, glaube ich, im Sales so bei 15. Hier sind wir vielleicht bei 5. Ja? Und da kann man sagen, okay, wo ist ein guter Mittelweg? Aber da verlieren wir schon auch noch krass Potenziale, wenn das jemand sinnvoll kombinieren kann und integrativ zusammenknüpfen. Wozu man natürlich dann irgendwie Sales Operations braucht. Genau, also ich glaube, da sind wir auch noch irgendwie auf einem guten Weg, aber da ist viel Potenzial.
Ja, und genau dann die zwischen zweiten und dritten Layer, such mal einen guten Sales Ops.
Ganz genau.
Also das ist dann so das ist dann richtig schwierig.
Ja, ganz kurz, da würde ich gerne eingreifen wollen, weil ich glaube, du hast einen spannenden Punkt erwähnt mit den Sales-Persönlichkeiten. Jetzt, ich bin ja gerade noch in der Uni Und da ist es vielleicht auch spannend für die Zuhörer und Zuhörerinnen zu hören, die auch etwas jünger sind. Woher weiß ich denn, dass ich ein guter Sales Guy bin? Und wie wird man denn ein guter Sales Guy, wenn man das denn noch nicht ist?
Also das ist eine spannende Fragestellung natürlich, Domingo. Ich glaube, es gibt so ein paar Eigenschaften, Attribute, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du ein guter Sales Guy werden kannst, aber auch einfach für dich, um festzustellen, ob dir das Bock macht. Weil meine Einstellung ist im Leben, egal was du machst, wenn du es mit Passion machst, ist ökonomischer Erfolg einfach die logische Resultierende. Ja? Also ob du einen Bäcker machst, ein Restaurant oder einen Sales-Job in Software, es muss dir ja irgendwie Spaß machen und du musst Passion dafür haben. Ich glaube, ein paar wichtige Eigenschaften sind Neugierde. Also du musst neugierig sein, insbesondere auf andere Menschen, ne? Weil Tech-Sales ist konsultatives Verkaufen und anderen Leuten helfen, ihre Probleme zu lösen. Also eine Neugierde ist, glaube ich, sehr wichtig. Du brauchst natürlich eine gewisse Frustrationstoleranz. Ja? Also das ist im Sales so, das ist wie Jerry gesagt hat, das ist ein repetitiver Job. Und du kannst dich von sozusagen Tiefschlägen nicht entmutigen lassen. Es ist ein Numbers Game. Ja? Das ist wirklich, glaube ich, ein Thema. Ich glaube, eine Selbstreflexion ist total wichtig, weil Sales, gerade wenn du am Anfang der Karriere bist, viel iterieren ist. Also was lernen, ausprobieren, reflektieren. Ist das was ich nutzen kann? Ja oder nein? Macht es Sinn? Funktioniert es oder funktioniert? Wenn ja, weitermachen. Wenn nein, das Nächste. Ja? Also das heißt, wenn du so der Alpha-Rüde bist, der denkt, er ist eh der Geilste und die ganze Zeit mit Ellenbogen durch die Gegend bin, dann wird das, so ist ja so ein bisschen das Wolf of Wall Street Sales Ding, das ist genau das Falsche, ja, weil dadurch wirst du nie ein guter Seller werden, weil du bist nicht der Beste und eine Education oder eine Education im Sales, das dauert Jahre, bis du richtig guter Seller bist, ja. Also ich glaube, das sind so die Sachen, wo ich sagen würde, das brauchst du. Und natürlich musst du per se jemand sein, der Lust hat auf menschliche Interaktion, weil das machst du den ganzen Tag.
Ich glaube, vielleicht noch ergänzend, ich glaube, was eben so diese Wolf of Wall Street Analogie, und Sales wird vielerorts immer noch so als Kunst betrachtet. Also entweder bist du geboren, Sales zu machen oder halt nicht. Aber Sales und vor allem im Tech ist ein Handwerk. Also wenn die Voraussetzungen da sind und du gerne mit anderen kommunizierst, neugierig bist und lernst und lernen willst, dann ist es ein Handwerk, das man erlernen kann und in dem man immer besser werden kann. Da bin ich ganz bei dir, Julius, da ist Reflexion super, super, super wichtig. Aber es ist eben nicht so dieses, ey, es gibt sicher talentiertere Menschen und weniger talentiertere Menschen in Bezug auf jede Beschäftigung da draußen. Aber am Schluss darf Sales nicht einfach nur so als Kunst und du bist jetzt da entweder erkoren, um Sales zu sein oder nicht. Ich glaube, das ist auch so etwas, was irgendwie so in der Perception in den Köpfen noch ankommen muss.
Absolut, vielleicht noch eine ergänzende Sache, Domenico, die vielleicht auch hilft. Ne? Also ich bin da völlig bei Jerry und ich glaube, also viele denken über Sales immer nach, dass es im Vertrieb oder in der Verhandlung einen Gewinner und einen Verlierer gibt. Ja? Also bei Wolf of Wall Street ruft er dem an und verkauft dann irgendwelche Schrottpapiere. Ja? Und Sales ist eigentlich genau das Gegenteil. Ja? Also Sales ist Cooperation. Ja? Du versuchst wirklich zu verstehen, was hat der Gegenüber für Pain, Probleme und versuchst mit dem gemeinsam eine Lösung zu finden. Natürlich ist die Lösung sozusagen dein Produkt, aber wenn dein Produkt keine relevante und gute Lösung ist, dann wirst du als guter Seller auch den Deal nicht machen wollen. Ja, und das ist halt eine völlig andere Mindset-Frage, Competition, Gewinner und Verlierer zu Corporation, beide sind Gewinner, wir machen Umsatz und dem Kunde wird ein großes Problem gelöst.
Ja, ich finde es spannend, weil es fiel jetzt nicht die Eigenschaft, dass man irgendwie introvertiert oder extrovertiert sein muss. Also es besteht durchaus die Möglichkeit, beides zu sein und trotzdem ein guter Sales-Typ zu sein.
Also absolut. Ich glaube, introvertiert und keine Lust auf Menschen, das wäre eine schlechte Kombination. Aber wenn du introvertiert bist und trotzdem sozusagen menschliche Interaktionen genießt, ist überhaupt kein Problem. Ich kenne extrem starke Seller, wo wir jetzt wahrscheinlich eher sagen würden, die sind eher introvertiert. Das ist überhaupt gar kein Problem, ne?
Ja, spannend. Vielen, vielen Dank dafür. Wir kommen langsam zum Schluss. Vielleicht, Jeremias, kommen wir mal zum Ausblick. Also wie wird sich B2B-Sales denn in Zukunft eurer Meinung nach entwickeln?
Ja, wir haben es ja schon ein bisschen angekratzt, so das Thema. Ich meine, AI wird auch ein Game Changer sein im Sales. So hyperpersonalisiertes Messaging, mega viel Effizienz in Haufen repetitiver Aufgaben. Vielleicht kommen wir auch mal dahin, dass die Dokumentation im Sales-Prozess plötzlich funktioniert, weil die Seller nicht selbst ihre Gespräche protokollieren müssen. Also es gibt ganz, ganz viel, was da passieren wird. Ja, also wie blickst du da drauf, Julius?
Den Punkt unterschreibe ich total, Jerry. Also ich glaube, wir laufen hin zu einer so, also drei Themen: hyperpersonalisierte Automatisierung. Also ja, du versuchst gleichzeitig zu hyperpersonalisieren, aber das am besten über eine KI automatisiert. Ja, also 100 E-Mails hyperautomatisiert wär gut. Dann haben wir, glaube ich, durch den technologischen Layer, der gerade kommt, extrem viel Potenzial, einfach im Gesamtprozess an jeder Stelle Effizienzen zu heben. Das glaube ich. Und das dritte Thema ist, glaube ich, das, was ich vorhin mal versucht habe anzusprechen. Ich glaube, es wird immens die Bedeutung steigen, mit Marketing zusammen den Top of the Funnel gemeinsam zu gestalten und zu bauen und sich da smart zu überlegen, wie können wir Touchpoints aus dem Sales wirklich sinnvoll verbinden mit Touchpoints aus dem Marketing und sozusagen gemeinsam bis hinten zum Abschluss zu denken und nicht so Marketing denkt bis zum Lead und der Lead ist Download von dem White Paper und dann übernimmt Sales und wir machen weiter, sondern diese beiden Funktionen müssen eigentlich zusammen von erster Content Touchpoint bis onboarded und aktiviert zusammendenken. Ich glaube, das ist was sich auch extrem ändern wird.
Super Punkt, ja. Also ich glaube, vor allem wenn du dir vorstellst, oder dass eigentlich du Outbound-E-Mail, denken wir mal Outbound-E-Mail, kannst du at-scale personalisiert einfach rausfeuern. Ich meine, wenn ich jetzt in die Empfängerrolle schlüpfe, ich meine, der Wert eines einzelnen E-Mails wird dann immer, 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 immer kleiner, oder? Weil ich kriege dann hunderte E-Mails. Bei jedem habe ich es, fühlt sich super personalisiert an, aber ich weiß dann, okay, gut, das sind einfach, die Maschinen sind halt jetzt saugut geworden. Also ich glaube, umso wichtiger wird halt wirklich so dieses Zusammenspiel zwischen Sales, Marketing. Ich glaube auch, dass Branding da eine wichtige Rolle spielen wird, um auch im Trust aufzubauen. Und die Frage beschäftigt mich oft, was passiert, wenn eigentlich alle Outreach-Tools auf Autopilot hyperpersonalisiert einfach da rausfeuern? Ich meine, wie siehst du das? Also ich glaube, es wird auf der anderen Seite Technologie geben müssen, die mir sagt, okay, dieses E-Mail, das solltest du lesen. Das wurde vermutlich sogar von einem echten Menschen geschrieben. Und der Rest ist mal nicht relevant. Oder doch, Molt, ich weiß, ich habe dir zugehört, du brauchst ein neues ERP-System. Vielleicht solltest du diese E-Mail mal lesen. Aber die anderen 20.000 E-Mails, die lass mal sein.
Also, das ist eine sauspannende Fragestellung. Also, es gibt ja ein paar Modelle, die beschäftigen sich so mit so der Transition von einem Sales-fokussierten Prozess zu einem Buyer-fokussierten Prozess.
Genau, ja.
Und also ich habe keine Antwort auf die Frage, aber was ich mir schon vorstellen könnte, ist, dass du sozusagen einfach die Noise komplett cuttest und sagst, ich als Buyer habe eine Problemstellung und ich brauche irgendwie Infrastruktur, um wirklich vielleicht auch über eine KI eine Recommendation zu bekommen, mit welchen drei Playern ich für diese Problemstellung mit meiner Unternehmensgröße in der aktuellen Stage, wo ich bin, überhaupt sprechen sollte. Ja, dass es sozusagen eine KI gibt, die Ähnlichkeitsanalysen macht für das Problem, was du hast. Und ich glaube, das wird passieren. Je mehr sozusagen Neues da kommt, desto weniger würdest du Response machen. Irgendwann wirst du einfach abstellen. Ja? Irgendwann wirst du einfach sagen, ich reagiere da nicht mehr drauf. Aber also ich habe da keine Antwort drauf. Ich kann mir nur vorstellen, dass sozusagen, dass der Buyer einfach sagt, okay, wenn ich ein Problem habe, geh ich zukünftig wirklich raus und bitte enable mich, dass ich das bestmöglich und effizient machen kann.
Ja, absolut. Ich glaube, dass das entscheidend sein wird. Und auch da glaube ich, dass der Stellenwert von Marketing und die Integration zu Marketing super wichtig sein wird, um halt dich als Lösung zu positionieren in diesem Noise, wie es du genannt hast. Ja, super spannendes Thema.
Ja, ich glaube, dann können wir langsam zum Schluss kommen. Es ist wirklich sehr, sehr spannend, da euch auch zuzuhören, weil ihr da ein paar sehr relevante Themen natürlich angesprochen habt. Jetzt aber, da wir dann doch irgendwie im VC-Lunch sind, auch wenn man das vielleicht nicht so wirklich rausgehört hat in dieser Folge, aber dafür umso mehr Mehrwert, würde ich behaupten, kommen wir trotzdem mal zu ein, zwei Schlussfragen, die mich auch interessieren würden bei euch. Die haben jetzt nichts mit B2B zu tun, vielleicht auch doch, je nachdem, was für Personen ihr nennt, aber mich würde zum Beispiel interessieren, wer denn für euch die beeindruckendste Person ist, mit der ihr euch je unterhalten habt. Vielleicht, Julius, fängst du einfach mal an.
Boah, das ist, also da würde ich am liebsten gar keine Antwort geben, weil das ist, da gibt es, glaube ich, sehr viele, die in ganz unterschiedlichen Themen spannend waren und ich jetzt nicht so, also nicht so der Fanboy bin, der einer Person irgendwie folgt. Aber also wer mich massiv immer noch beeindruckt, ist, ist Robert Gentz, mein ehemaliger Chef bei Zalando und Gründer von Zalando. Aus einer unternehmerischen oder aus einer persönlichen Perspektive ist jemand, der ein Startup gegründet hat, in einer Garage zu zweit. Und bis heute, ich glaube, Zalando ist jetzt, weiß ich gar nicht, 15 Jahre alt, eigentlich jegliche Stage als CEO und vorne durchlaufen hat. Und alle diese Stages erfordern eigentlich total unterschiedliche Stärken und ein total unterschiedliches Leadership-Profil. Ja? Also ein DAX-Konzern zu managen, ist halt was anderes als ein Startup. Und die machen das immer noch, das finde ich extrem beeindruckend. Und die Gespräche, die ich in meinem Leben mit Robert hatte, das waren ziemlich viele, also das war einfach sehr inspirierend, wie der sozusagen über Themen nachdenkt. Daher würde ich sagen, wer die Möglichkeit hat, mit Robert mal zu sprechen, kann ich sehr empfehlen.
Kann ich nachvollziehen. Sehr cool. Jeremias, du?
Mir fällt jetzt niemand konkreter. Ich habe mit so viel das Privileg, mit so vielen interessanten Menschen zu sprechen. Aber was mich sehr beeindruckt, sind die Gespräche mit meinem 6-jährigen Sohn. weil wirklich so, wie ein 6-jähriges Kind auf die Welt blickt und wie sich dann auch so laufend die Perception updated, finde ich einfach super spannend. Also es ist nicht viel mit Business zu tun, obwohl mein Sohn auch, ich glaube, er hat schon Sense für Business, aber das beeindruckt mich einfach sehr, ja.
Die finale Entscheidung bei Session fällt dann immer Jerrys Sohn, ja, wird immer noch einmal vorgelegt und dann
genau, also wir haben kein IC, kein typisches, aber es muss einfach bei ihm über den Tisch, dann
ja, sehr cool. Familienangehörige fallen doch schon gerne, aber bisher waren das dann eher die, wo ein bisschen älter sind, also Oma und Opa.
Ja, also mein Großvater war auch immer sehr eindrücklich, aber der mit dem spreche ich leider nicht mehr so viel, ja.
Okay, ja. Vielleicht als letzte Frage, auch sehr spannend, rückblickend auf eure Karriere, was war denn euer größter Fehler? Vielleicht, Julius, fängst du wieder an.
Also, ich glaube, einige gemacht, wobei ich die jetzt sozusagen ex post gar nicht so als Fehler sehen würde, sondern als glückliche Fügung, ja, weil man daraus natürlich irgendwie extrem viel gelernt hat, ja. Also, ich glaube, ich bin früher, muss man ganz ehrlich sagen, so mit McKinsey Education und irgendwie Studium und so auch sehr kompetitiv einfach durch die Gegend gelaufen, ja. Also, das muss man einfach reflektiert sagen, Ellenbogen und oftmals gedacht, ich bin der Cleverste im Raum. Und das war einfach völlig, das war nicht sinnvoll, ja. Also, das kann ich auch jedem sagen, Kooperation ist das, was natürlich kurzfristig nicht immer sofort ein Payback bringt, aber so viel Opportunity im Leben schafft, Möglichkeiten, über die man gar nicht nachdenkt, das würde ich auf jeden Fall, wenn ich mein damaliges 16-jähriges Ich nochmal sehe oder 14-jähriges Ich, würde ich eben das als einen der wesentlichen Punkte mitgeben. Seid nett, stiftet erstmal Wert, helft anderen Leuten und das ist so, also das bringt so ein Payback long-term. Einer meiner größten Fehler, glaube ich, der letzten Jahr, 20 Jahre.
Ja, guter Punkt. Jeremias, bei dir?
Ich habe so viele Fehler gemacht, es ist schwierig, da irgendwie den größten herauszupicken. Ich bin überzeugt, am Schluss muss einfach ein bisschen mehr funktionieren, als nicht funktioniert hat und dann nennt man das Erfolg. Aber meine größten Fehler waren immer im Hiring. Also Bad Hires, das war immer super schmerzhaft für die Person, für mich, für die Organisation. Also meine größten Fehler habe ich in dem Bereich gemacht.
Ja, coole Schlusswörter, nochmal gute Punkte, die man mitnehmen kann. Hiring, achtet darauf und kooperiert. Ich denke, das kann man gut mitnehmen. Ansonsten auch einiges, was man sonst mitnehmen kann über B2B, Software und Sales. Vielen, vielen Dank euch. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, fand ich sehr cool. Und ja, vielleicht hört man euch auch wieder im Rahmen des Podcasts. Wer weiß, vielleicht mit einem anderen Gast. Vielen, vielen Dank euch.
Danke, Domenico.
Vielen Dank, Domenico. Hat Spaß gemacht.